Bevor wir starten, wie immer ein großes Dankeschön an meinen Werbepartner Koro, der diesen Podcast unterstützt und es möglich macht, dass ich für euch jede Woche so tolle Gäste einladen kann. Der Februar steht wieder einmal ganz im Zeichen der Liebe, denn am 14. ist Valentinstag. Ein schöner Reminder, wie ich finde, die Liebe jeden Tag mehr in unser Leben einzuladen. Nicht nur anderen, sondern auch uns selbst gegenüber. Und bevor du wie üblich Blumen verschenkst, mach dir selbst und den Menschen, die dir am Herzen liegen, in diesem Jahr doch eine Freude mit deinen persönlichen Lieblingsprodukten von Koro. Zum Beispiel mit besseren Snacks für unterwegs als immer nur schnöde Schokolade. Oder du schmeißt ein Dinner und probierst eines der zahlreichen Lieblingsrezepte aus. Ich schenke meinem Körper in diesem Monat den Bio Aloe Vera Direktsaft. Der ist mega unterstützend für den Darm, schmeckt super erfrischend, beinhaltet weder Zucker noch sonstige Inhaltsstoffe und er kommt sogar in Glasflaschen. Sozusagen mein Liebesbeweis an meinen eigenen Körper. Schau dich im Shop in Ruhe um. Das Online-Sortiment ist gigantisch. Auch ich entdecke jeden Monat irgendwas Neues und ich freue mich einfach wie Bolle über diese Zusammenarbeit. Vor allem, weil auch du was davon hast. Auf www.koro.com gibt's mit dem Rabattcode GETHAPPY, zusammengeschrieben ohne Ausrufezeichen, wieder 5% aufs komplette Sortiment. Also, viel Spaß beim Shoppen. Jetzt geht's los.
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gesund und kommt gut durch die ersten Wochen des Jahres 2025. Diese Woche bin ich mit Get Happy für euch mal wieder auf Reisen. Dieses Mal hat es mich an den schönen Bodensee verschlagen. Ich bin eingeladen ins Mental Spa Resort Fritsch am Berg. Hier treffe ich die Chefin des Hauses, Diana Sicher-Fritsch, die sich mit ihrem Mann an diesem Ort nicht nur einen Lebenstraum erfüllt hat, sondern vor allem ihre Mission lebt. Und die ist es, Menschen, insbesondere uns Frauen, in einer hormonell sehr herausfordernden Zeit im Leben zur Seite zu stehen und sie mental wie körperlich wieder ein bisschen in die Spur zu bringen. Es geht um die Menopause. Ob diese Zeit denn wirklich herausfordernd sein muss oder ob wir nicht alle ganz eigenverantwortlich einen guten Teil dazu beitragen können, dass die Wechseljahre leichter werden, genau darüber spreche ich mit ihr. Denn wie ihr wisst, bin ich ein großer Fan von Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit. Nach ihrem Masterstudium in psychosozialer Beratung hat sie in ihren nächsten Lebensjahren so viele Fortbildungen, Ausbildungen und Diplome gesammelt, dass es hier tatsächlich etwas den Rahmen sprengen würde. Sie hat unter anderem ein Diplom in Mental Coaching, Leadership, Burnout-Prävention, Augentraining, vieles, vieles mehr und feststeht, ihre Vita ist mehr als beeindruckend und ich freue mich sehr über den Austausch mit ihr.
Herzlich willkommen, liebe Diana Sicher-Fritsch.
Hallo und danke, dass ich hier sein darf.
Liebe Diana, wir sprechen über ein Thema, von dem ich doch immer irgendwie das Gefühl habe, das ist irgendwie so ein bisschen in der Schmuddelecke, obwohl es uns Frauen alle betrifft, aber keiner will drüber sprechen. Ist das nur meine persönliche Wahrnehmung oder nehmen Sie das auch so wahr?
Ja, ich denke, langsam kommt es genau da raus. Also es ist jetzt aber auch eine Frauengeneration meiner Meinung nach gerade im Thema Wechseljahre ganz tief drin und beteiligt und betroffen, die auch die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen, die auch eine Bühne oder Plattform finden, darüber zu sprechen, die bei ihren Bedürfnissen sind und die sich auch trauen. Und dazu braucht es ja ganz viel. Also da braucht es ja nicht nur die Offenheit der Frauen selber, sondern es braucht auch die Möglichkeit, in der Gesellschaft überhaupt eine Stimme zu haben. Mhm. Und das hatten die Frauen davor nicht. Und der zweite Faktor, was ich glaube, es ist nämlich auch ein großer Teil der Selbstständigkeit, also finanziell, aber eben auch rechtlich und vom Gehör her, dass die Frauen einfach mal aufstehen können und sagen können, ich habe Bedürfnisse und die darf ich jetzt auch laut kundtun, ohne dass ich Angst haben muss, von der Gesellschaft verstoßen zu werden. Und diese finanzielle Sicherheit ist natürlich so dieses Backup, dass ich eben zu meinen Bedürfnissen mehr stehen kann, als wie früher, die früheren Generationen, die das eben nicht so konnten.
Halleluja. Wahrscheinlich nicht nur in den letzten 2-3 Generationen, sondern über die letzten Hunderte, wenn nicht 2000 Jahre.
Genau, und wenn man sich mal anschaut, die Werbung aus den 50er, 60er Jahren, sowas wie Frauengold, wo man den Frauen dann im Prinzip Alkohol angeboten hat, als Medikament eigentlich, damit sie halt wieder brav sind, damit sie kuschen können, damit sie wieder liebevolle Ehefrauen sind und nicht zänkisch sind, damit sie ordentliche Sekretärinnen sind und nicht dem Chef da irgendwie Übles wollen oder widersprechen gar, sondern so dieses, da mussten die sich selber betäuben und beruhigen, und das hat auch nur die Werbung angepriesen. Und ich glaube, das Thema war in den Generationen davor schon vielleicht ein bisschen ein ganz anderes, war noch viel Natürlichkeit dahinter. Da war eine Schwangerschaft, eine Geburt, die waren noch viel natürlicher als wie heute.
Mhm.
Und eben auch diese Frauenthemen.
Naja, wenn man überlegt, dass Anfang 1900 Sigmund Freud die Diagnose Hysterie ja nur Frauen zugeschrieben hat. Männer konnten ja nicht, und das hat sich ja viele Jahrzehnte auch gehalten, diese Diagnose. Also ich weiß nicht, in welcher ICD das dann irgendwann rausgelöscht wurde, aber Hysterie war ein Frauenproblem.
Ist natürlich klar, wenn eine Frau unangenehm wird, dann braucht sie natürlich dazu irgendwie man braucht einen Begriff dafür, man braucht eine Krankheit, man braucht eine Diagnose. Und dann war die halt irgendwie hysterisch. Bei Pubertierenden sagt man ja, der oder die ist halt in der Pubertät und es geht ihnen gerade selber nicht gut. Die einen sind verschlossen, die anderen sind rebellisch. Da gesteht man das den Jungen noch zu. Aber auch das hat es in früheren Generationen ja nicht so gegeben wie heute. Mhm. Also meine Eltern konnten in der Pubertät sich nicht so benehmen, wie sie sich dann, was weiß ich, unsere Kinder benehmen dürfen heutzutage oder auch ich mich benehmen konnte.
Mhm. Mhm.
Also das ist schon sehr viel Zeitgeist dahinter.
Ja, also es wird ja auch höchste Zeit, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, und alles braucht einen Namen, oder?
Absolut.
So wie Blitz und Donner halt irgendwie einem Gott zugeordnet werden mussten, weil man es nicht kannte, hat man halt eben Wechselhaftigkeit auch jemand zugeordnet. Wobei, ich habe in meiner Kindheit die Waltons angeschaut, und in einer Folge wurde das Thema Menopause, Wechseljahre tatsächlich thematisiert.
Wirklich?
Und ich kann mich noch daran erinnern, wie die Olivia daheim unzufrieden war. Und die hatte ja einen wirklich lieben Mann in der Serie.
Das war ja, da war ja alles nur sugarcoated. Ja. Das war ja die absolute, ja, genau.
Und irgendwann war sie einfach unzufrieden mit allem und er wollte natürlich helfen, also total unrealistisch eigentlich für diese Zeit. Und die ganze Familie wollte mithelfen, aber sie kam mit sich nicht zurecht. Und irgendwann hat sie ihre Koffer gepackt und ist, ich glaube, zu einer Tante gefahren, in der Stadt, pochte an die Tür, die Tante machte die Tür auf, schaute sie an und fragte, ist alles in Ordnung? Und sie sagte eben so, mir geht es nicht gut und ich weiß nicht warum. Und die Tante sagte, setz dich hin. Wir trinken zusammen Tee, wir sitzen vor dem Feuer, vor dem offenen Kamin und wir reden jetzt einmal von Frau zu Frau. Und da war sie ein paar Tage dort und dann ist sie wieder nach Hause gekommen und alles lief natürlich schön so weiter. Ich glaube, das Wort Menopause oder Wechseljahre wurde nicht erwähnt, aber es war genau diese Zeit, nämlich die Kinder waren groß, die Aufgaben waren erfüllt und da passierte was mit ihr. Und sie wusste nicht, wohin mit diesem Gefühl.
Es ist ja auch bemerkenswert, dass sich das bei Ihnen so eingeprägt hat, diese Szene.
Ich denke, ganz, ganz viel habe ich tatsächlich von den Filmszenen, ob das jetzt die Waltons waren oder andere Filme, lernen können. Da war zum Beispiel auch das ganze Thema in der Geschwisterreihe, wenn ein Kind übersehen wird und so. Da wurde wirklich viel thematisiert. Auch das Zusammenleben, auch irgendwann kam auch der Prozess der Ablösung der Eltern, wo dann die Eltern aus dem Haus auszogen, weil sie nicht miteinander zugang kamen, dann wieder zurückkamen, dann natürlich die Eltern zu pflegen. Also all diese natürlichen Prozesse waren in dieser Serie impliziert. Das hat mich schwer beeindruckt, weil mich schon immer motiviert hat, herauszufinden, warum Menschen das tun und denken, was sie tun und denken.
Wenn Sie Lust haben, würde ich so gerne, weil ich bin einfach fasziniert von Menschen, die wie ich eben auch so Deep Diver sind und sich nicht mit den Dingen zufrieden geben und einfach sagen, ja, das ist halt so. Und ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, wer auf Ihrer Internetseite sich Ihre Vita anschaut, der wird sehen, Sie waren nicht untätig in den letzten Jahrzehnten. Also Sie haben so viele beeindruckende, tolle Fortbildungen gemacht und wissen so viel über den Menschen. Und wenn Sie Lust haben, bevor wir in das Thema Wechseljahre tiefer einsteigen, würde ich gerne ein bisschen was über Sie noch erfahren, wenn das in Ordnung ist. Sie haben es ja gerade im Grunde genommen die Tür schon geöffnet. Also da gibt es in Ihnen schon immer diese Neugierde und diesen Persönlichkeitsanteil, der sich nicht zufrieden gibt mit den Dingen, dass sie sind, wie sie sind. Habe ich das so richtig wahrgenommen?
Ja, ich glaube, ich war ein wahnsinnig verträumtes Kind. Ich habe eine wunderschöne, meiner Meinung nach, eine wunderschöne Kindheit gehabt. Und ich kann mir an ein Erlebnis erinnern, mit 9 hatte ich eine OP. Und bei der Narkose war ich mir relativ sicher, also ich hörte da Piepsen von überall her, dass es irgendwie mir nicht gut ginge. Und ich war mir sicher, dass ich jetzt sterben werde, mit 9 Jahren. Es war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt bin ich 9 und ich habe kein Leben mehr und ich werde jetzt sterben und ich kann all die schönen Dinge nicht erleben. Und dann ist mir aber wirklich im gleichen Moment eingefallen, aber ich hatte so eine schöne Kindheit. Ich habe Eltern, die mich viel machen ließen. Ich war Schlüsselkind, es war auch viel Freiheit dahinter. Ich habe eine Schwester, die ich wahnsinnig lieb habe, die sehr auf mich schaut und auch immer das Gefühl hatte, sie muss auf mich aufpassen. Das heißt, ich war wahnsinnig behütet, beschützt rundherum. Ich hatte einen sehr, sehr guten Freund in der Nachbarschaft, der immer da war, egal was ich auch gemacht habe oder ob ich mal grantig war. Er war am nächsten Tag wieder da für mich und spielte mit mir. Das heißt, die ganzen Menschen haben mich so angenommen, wie ich war, wild, klein. Und das war so schön, dass ich mir dann wirklich gesagt habe, wenn ich jetzt sterben muss, dann habe ich so schön bis jetzt gelebt, dass das in Ordnung ist. Und in dem Moment habe ich auch tatsächlich, weiß ich noch, mit meinem Leben abgeschlossen. Und als ich aufwachte, war mir klar, Bonustag. Also seit ich 9 bin, jetzt bin ich 54, habe ich nur Bonustage.
Also da unterstelle ich Ihnen jetzt mal, da sind Sie aber auch eine alte Seele und waren wahrscheinlich schon ein paar Mal vorher hier.
Das weiß ich nicht. Also, aber ich habe wirklich so eine magische Kindheit gehabt. Und in der Kindheit gibt es ja zum Beispiel die ganzen Déjà-vus. Die waren immer allgegenwärtig. Also es war für mich eine unglaublich schöne, kreative Zeit. Ich hatte viel Ruhe, um mit mir selber zu sein. Also zu basteln, Sachen herauszufinden. Das war mein Vater nicht so toll. Wir haben auch alles auseinandergebaut, was auseinanderbaubar war, die Dinge zu entdecken, aber eben auch zu reflektieren. Und ich hatte noch einen Vorteil, meine ganze Familie kommt aus Kärnten. Das heißt, ab der ersten Ferienwoche war ich bei den Onkels und Tanten dort im Urlaub. Die Tanten haben meistens nicht gearbeitet. Und das hat auch wieder ganz viel Magie, weil ich von einer Familie zur nächsten kam, alle 3 Wochen so ungefähr, kam jemand und sagte, jetzt kommst du mal zu mir oder mal nach 2 Wochen. Und ich durfte so viele Familien kennenlernen, was da drinnen stattfindet, wie sie ihre Rituale leben, wie sie ihr Zusammenleben leben, wie harmonisch das ist oder disharmonisch oder sonst was. Und immer, ich konnte dort schon reflektieren, habe ich es gut daheim und wie möchte ich es machen? Also das war natürlich sehr prägend, meiner Meinung nach, weil es sehr wichtig ist. Und wie gesagt, das war alles magisch.
Und Sie sind eine, wie wir gestern festgestellt haben, eine Manifestationskönigin, weil diesen außergewöhnlichen Ort, den Sie hier erschaffen haben, über dem Bodensee mit einem wirklich atemberaubenden Ausblick, sieht ja aus wie das Meer von hier oben, ne? Unglaublich.
Das Schwäbische Meer.
Ja, genau. Das haben Sie sich relativ klar auch schon vorgestellt, ne? Relativ früh.
Das habe ich relativ früh schon gewusst, wie ich leben möchte. Und das kann man nur dann, wenn man seine eigenen Bedürfnisse kennt. Also ich weiß, was mir wichtig ist im Leben. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel immer irgendwo in Ausbildungen sein muss. Ich weiß, dass ich aber wieder ganz viel Ruhe brauche, um mich zurückzuziehen, für mich Zeit habe, auch für Forschungen. Ich schreibe wahnsinnig gerne, also bin immer an irgendwelchen Arbeiten dran, dass ich mich da eben zurücknehmen kann und dass die Umwelt mich da auch in Ruhe lässt. Also dieses ganz draußen und ganz drinnen zu sein und habe dann natürlich auch ein wunderschönes Haus mit Blick über den See, wo das auch möglich ist. Und das Zweite ist den Ort selber, also das Fritsch am Berg habe ja ich nicht erschaffen selber, sondern das ist über Generationen in Fritscher Familienhand gewesen. Ich habe da eingeheiratet und als ich meinen Mann vor 28 Jahren kennenlernte, hat er das schon von seinen Eltern übernommen und war das aber eher so wie eine Pension, sehr restaurantlastig. Mein Mann hat in der Haubengastronomie Koch gelernt, hat das dann übernommen und zu einem schönen Restaurant umgewandelt mit vielen Seminaren, also solche Sachen, die schon da vorhanden waren. Seine Geschwister sind auch beide im Unternehmen, die Beate, die eben Serviceleitung ist, auch Sommeliere ist, der Franz, der Küchenchef ist, und mein Mann, der das ganze Hotel leitet. Und auch meine 87-jährige Schwiegermutter kommt jeden Tag eine Stunde Servietten falten.
Ein richtiges Tribe hier oben.
Genau, und dieser Ort hat ja schon bestanden, und wir haben dann eben vor 10 Jahren ihn so umgebaut, also schon vor mehr als 10 Jahren die Vision gehabt, aber vor 10 Jahren so umgebaut, wie er jetzt ist. Und mein Wirken, meine Arbeit, nämlich der ganze mentale Bereich und der Präventionsbereich im Gesundheitsbereich mit dem Hotel und mit dem Thema Wellness verknüpft. Und so kam eben Mental Wellness zustande, wo im Wellness immer der Geist vergessen wird und beim Geist die Information, das Erleben, die Strategien entwickeln für das, was ich machen möchte, wenn ich wieder nach Hause komme. Und das haben wir eben in einem Konzept dann verschmolzen, und dann habe ich ein Gesundheitsmodell dazu geschrieben. Und so haben wir das dann umgesetzt.
Es ist immer sehr lehrreich und auch inspirierend, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich über das Gespräch mit Ihnen freue, einen Menschen gegenüber zu haben, der gelernt hat, auf seine Bedürfnisse zu hören, seine Bedürfnisse wahrzunehmen und auch für seine Bedürfnisse einzustehen. Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das nur ein Frauenthema ist, sondern ich bin sehr sicher, das ist auch ein großes Männerthema. Dass auch Männer nicht gut gelernt haben, ihre Bedürfnisse als erwachsene Personen zu kommunizieren oder überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und jetzt reichen Sie heute Frauen hier die Hand, also Sie reichen natürlich auch Männern die Hand, die herkommen, ist ja nicht kein reines Frauenhotel. Aber schauen wir nur mal auf die Frauen. Sie reichen Frauen die Hand, um ihnen ein bisschen Unterstützung zu bieten, ihre Bedürfnisse mehr überhaupt erstmal wahrzunehmen. Das ist ja das Erste. Also ich höre mal, ja, du musst für deine Bedürfnisse einstehen, ganz ehrlich. Die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, was ihre Bedürfnisse sind. Die müssen das erstmal lernen. Welche Frauen kommen her und wenden sich an Sie?
Eben tatsächlich, das Thema Bedürfnisse ist immer ganz präsent. Und ich sage, es gibt kein erfülltes Leben, wenn ich 2 Sachen nicht kenne. Und zwar meine Bedürfnisse und meine Werte. Meine Werte implizieren ja, dass ich weiß, was ich will, also Ziele aufbauen kann, dass ich Prioritäten setzen kann, und ich kann natürlich auch nur das fordern, was ich will. Ein Workshop von mir hat mal geheißen, wer nichts will, der kriegt auch nichts. Das heißt, ich muss es zuerst mal wissen und dann muss ich es eben auch einfordern können. Das Wissen um meine Bedürfnisse, das hat man uns Frauen meistens schon recht früh aberzogen, leider eben aber auch den Männern. Und dann kommt so, du musst alles in den Vordergrund stehen. Ich habe einmal bei meiner Arbeit im Fach Soziologie drüber geschrieben, wie die geschlechtsspezifische Sozialisation im Säuglings- und Kleinkindalter. Da habe ich etwas gelesen, was mich sehr irgendwie bestürzt hat, und zwar wie männliche und wie weibliche Säuglinge gestillt werden. Und in der Arbeit stand drin, dass wenn ein weiblicher Säugling schreit, es viel mehr Zeit braucht, bis die Mutter diesen Säugling anlegt und stillt. Also so dieses, wenn ein Bub schreit, ist das dringlicher. Hintergrund war dann, ja, später, Mädchen, wirst du auch für deine Kinder sorgen, du wirst nicht immer an erster Stelle stehen.
Gewöhn dich dran.
Genau, für andere sorgen, gewöhn dich an deine Rolle.
Ist ja krass.
Und das Zweite, was ich erschreckend dran finde, aber auch interessant, weil die Menschen ja nicht umsonst so sind, und es war ja von Urzeiten her ja nicht so, dass jemand einen Plan hatte, sondern dass ganz viel intuitiv geschieht, sondern das, was wir jetzt vielleicht auch in unserer Zeit sehen, warum wir mit Männern und Frauen so anders umgehen, dass zum Beispiel männliche Säuglinge meistens länger trinken durften. Also nach dem Motto, Bub, du musst ja groß und stark werden. Und das geht aber durch alle Bevölkerungsschichten durch, das geht aber auch über die ganzen Kontinente hinweg. Also der Umgang mit den Säuglingen zeigt ja dann schon, was mache ich später.
Ich bin sprachlos. Unglaublich. Das heißt, die Frauen, die hierher kommen, haben überhaupt gar keine Ahnung von eigenen Bedürfnissen.
Und schon, also das ist ja immer so von bis. Manche wissen es auch, wissen aber vielleicht nicht, wie sie es kommunizieren sollen. Oder sie wissen einfach nicht, wie sie es umsetzen sollen. Manchmal ist es wirklich das, zuerst die Bedürfnisse zu finden, ein Thema. Dann kann es eben sein, meine Wünsche zu finden, meine Ziele, meine Werte. Dann, wie kommuniziere ich das auf einmal? Ich kann ja nicht heimkommen und sagen, so typisch, ich war auf Workshop, jetzt weiß ich, jetzt muss ich das und das haben. Sondern wie kann ich das ganz natürlich auch kommunizieren in meiner Sprache, mhm, und auch so, dass es der andere versteht. Also das ist natürlich ein Kommunikationsthema und da gibt es natürlich auch Kommunikationstools. Und das Dritte ist, wie kann ich das in meinen Tag integrieren? Weil man hat ja das Gefühl, ich habe ja für mich selber nicht Zeit. Und auch dieses Zeitmanagement ist ein großer Teil davon. Also es braucht da immer mehrere Techniken, deswegen geht sowas ja auch nicht in einem Tag, sondern dauert ja mal mindestens 7 Nächte, dass man hier ist.
Oder auch 7 Jahre, dann, ja, wenn man es mit nach Hause nimmt.
Genau, aber ja, es ist ja hier nur der Anstoß und dann geht es darum, eben setze ich es dann um, oder?
Ja, na klar. Ich höre im Zusammenhang mit Wechseljahren, also dieser großen hormonellen Umstellung der nächsten, durch die wir laufen, häufig den Satz, tja, mit den Symptomen, da können Sie nichts machen. Da nehmen Sie Hormone und das ist halt jetzt so in den Wechseljahren. Gewöhnen Sie sich dran, da ist es wieder. Stimmt das?
Zu einem Teil sind wir natürlich unseren Hormonen irgendwo ausgeliefert. Das merken wir schon in der Pubertät mit der ersten Verliebtheit. Ist uns klar, da ist kein Kraut dagegen gewachsen. Genauso wenig wie gegen den Liebeskummer oder gegen Trauer. Schlussendlich hängt es aber dann doch von der Ernährung ab, von der Bewegung ab, von unserem Lebensstil ab. Also man kann sehr, sehr viele Sachen schon beeinflussen. Nur, dass die Hormone so sind, wie sie sind, das ist eben so. Aber wie gesagt, man kann das natürlich auch beeinflussen mit verschiedenen Möglichkeiten, wie man eben sein Leben ein bisschen umstellt.
Also wir haben durchaus Einfluss und wie gesagt, es geht ja auch sehr um Eigenverantwortung. Wir haben ja gestern mit mir eine sogenannte Bioimpedanzanalyse gemacht. Das ist so ein Standard dann. Also wenn ich jetzt hier als Frau sage, ich möchte mal dieses Thema Wechseljahre, oder hat es nicht unbedingt nur da was damit zu tun?
Es kommt immer darauf an, mit was für ein Thema man kommt. Also Wechseljahre kann ja rein psychische Anliegen dahinterstehend haben, rein emotionale oder irgendwelche Strategien, die ich brauche, kann eben auch viel mit dem Körper zu tun haben. Und wir sind ganz, ganz individuell, also es gibt kein reines Standardprogramm, wo man sagt, das durchläuft man dann, sondern da hört man immer raus, was haben die Frauen für ein Anliegen dahinter. Gerade bei dem Thema Wechseljahre ist es ganz oft so, Gewicht ein Thema, der Stoffwechsel verlangsamt sich, da muss ich natürlich etwas über meinen Körper wissen, auch über die Körperzusammensetzung wissen, damit ich weiß, auf welchem Weg bin ich da. Das nächste ist das Thema Hydrierung. Also bin ich dehydriert oder habe ich genug Wasser in meinem Körper? Habe ich vielleicht Wassereinlagerungen? Habe ich intrazellulär, also in der Muskulatur genug Wasser, insgesamt genug Wasser? Das geht ja nicht nur was meinen Körper an, sondern auch in der Immunologie spielt es eine Rolle, ob ich dann infektanfälliger bin und dadurch geschwächt, dann ist natürlich alles, was von außen kommt, noch viel stärker. Und so geht es eben so dahin, das ganze Thema mit der Osteoporose. Viele Frauen haben eben ein hohes Osteoporose-Risiko.
Also die Knochendichte lässt
genau,
nach.
Genau, die Knochendichte, mhm, genau. Und wenn ich schon eher brüchige Knochen habe, dann muss ich umso mehr schauen, dass mein Gleichgewicht stimmt und dass das Muskelgewebe um die Knochen stimmt, also die Skelettmuskulatur stimmt. Das sind eben so speziell rauszufinden, wer braucht was. Wir haben auch eine HRV, also eine Herzratenvariabilitätsmessung gemacht. Und hier arbeiten wir mit den Rohdaten, die uns wirklich Auskunft geben, ist mein Herz belastbar, also schaffe ich den ganzen Stress? Und wie gut kann ich mich regenerieren, auch vom Herzen her, nicht nur mental. Mhm. Und diese Faktoren muss man alle einkalkulieren, weil wir wissen, wie jeder Muskel, wird auch der Herzmuskel schwächer mit den Jahren. Also was muss ich genau trainieren? Skelettmuskulatur, Herzmuskulatur, das spielt alles eine große Rolle. Und natürlich eben auch die Körperzellen kann man damit natürlich ein bisschen beobachten und schauen, gibt es eine Mangelernährung oder muss ich da irgendwas tun? Ist es viszerale Fett überwiegend? Werden dann unter Umständen meine Organe in Gefahr gebracht, dadurch, dass ich eben hier das Fett einlagere oder zu viel? Also man muss das dann schon ein bisschen genauer anschauen.
Und sehr individuell natürlich.
Genau.
Na klar.
Und da kriegt jeder genau das, was er braucht. Deswegen, mhm, ist es kein Standardprogramm, wo man sagt, das kriegt jede Frau, die herkommt, sondern man schaut ein bisschen drauf, was braucht jeder.
Man denkt immer so, ich sage immer Mann, ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ich habe es immer so gedacht. Also ihr Lieben, ich will nicht verallgemeinern. Ich habe immer so gedacht, ja, so Wechseljahre, das ist so mit 50, geht es vielleicht dann mal langsam los. Ich kenne aber Frauen, da sind die Wechseljahre mit 38 losgegangen. Was ist denn so Ihre Beobachtung, was das Alter angeht?
Das Leben hat einen wahnsinnig großen Einfluss drauf, wann die Menopause losgeht. Im Umkehrschluss, das Leben hat auch einen Einfluss, zum Beispiel, wann ich anfange zu menstruieren. Also ich brauche eine gewisse Fettmasse, damit ich das überhaupt kann. In einem Hungergebiet hat es ja auch keinen Sinn, zum Beispiel, dass ich dann sehr früh geschlechtsreif werde. Da muss man immer ein bisschen drauf schauen. Und so kann zum Beispiel eben genauso das Gewicht Einfluss nehmen. Es kann aber auch die Ernährung Einfluss nehmen. Der Stress, auch natürlich verschiedene Krankheiten und Therapien. Zum Beispiel, es gibt ganz viele Frauen, die viel vorher schon, also vor 30, unter Umständen in die Wechseljahre kommen, weil sie einfach bestimmte Therapieformen haben.
Mhm. Zum Beispiel
zum Thema Krebs, eine Chemotherapie. Das kann einen großen Einfluss drauf haben. Der Cortisonhaushalt hat einen großen Einfluss auf unsere Hormone. Also alles zusammen, man kann nie sagen, es ist nur ein Teil. Mhm. Es ist natürlich auch die genetische Veranlagung. In manchen Familien merkt man das, da kommen alle sehr, sehr früh in die Menopause.
Mhm. Was sind so die klassischen körperlichen Symptome?
Ganz oft nach außen hin kommuniziert, weil man es eben sieht. Hitzewallungen, das ist das, was natürlich dann die Frauen auch im Beruf oft dann nicht verbergen können. Deswegen ist es dann auch in aller Munde. Das, was man daheim in stillen Kämmerlein hat, das sagt man dann oft nicht so. Aber gerade sowas wie Hitzewallungen oder Schlafstörungen, das merken die anderen eben, das kommuniziert man dann vielleicht auch. Andere Sachen wie Herzrasen, davon traut sich dann oft einmal keiner zu sprechen, weil wenn ich es ausspreche, wäre es vielleicht sogar wahr. Und dann könnte ja sein, dass ich einen Herzinfarkt habe, da kommen ja ganz viele Emotionen hoch, gerade beim Herzthema. Ist aber auch durchaus normal, dass man das einmal hat. Trotzdem gehört es abgeklärt. Bis hin zur Scheidentrockenheit. Deswegen bieten wir auch Sexualberatung bei uns an. Allerdings immer via Zoom. Das ist deswegen sehr gut, weil man es hier in einem eigenen Setting, zum Beispiel im eigenen Zimmer via Zoom, genießen kann. Aber auch dann mit nach Hause nehmen kann und sagen kann, ich habe die gleiche Therapeutin und Sexualberaterin auch zu Hause, die mir dann vielleicht noch Tipps geben kann oder vielleicht mich und meinen Mann zusammen mal vor dem Monitor zu diesem Thema holt. Und zum Beispiel eben Scheidentrockenheit ist etwas, was wenig kommuniziert wird.
Ich bin ja nach wie vor, und ich lerne jeden Tag dazu, wirklich mehr als fasziniert von, obwohl ich es selber schon tausendfach erlebt habe, von der Macht unseres Unterbewusstseins und der unglaublichen Macht von Glaubenssätzen. Und gerade was das Thema Abbau der sogenannten Libido angeht nach den Wechseljahren, dass Frauen angeblich in den und nach den Wechseljahren überhaupt keinen Bock mehr haben auf Sexualität, halte ich wirklich für einen Glaubenssatz. Also zumindest spielt da ein Glaubenssatz eine große Rolle, weil wenn man uns das natürlich immer wieder erzählt und wir das total internalisieren und das zu unserer inneren Überzeugung wird, dann wird das wohl so sein und auch so bleiben. Sie nicken schon.
Das ist sicher ein ganz, ganz großer Anteil dahinter, weil es impliziert ja auch, du hast keine Sexualität mehr zu haben. Das redet man ja unter Umständen den Frauen schon ein, sobald sie Kinder haben. Und wenn der Mann die Frau dann mit Mutti anredet, dann ist
das
sie
Ende
schon
übrigens.
Kein Sexualpartner mehr, sondern ja. Dann ist sie die Mama. Das sind einmal ganz, ganz wichtige Sachen. Was bei diesen Glaubenssätzen wirklich dahinter ist, ist auch, wenn meine Eltern das ja nicht mehr gezeigt haben, zum Beispiel ab 40 gibt es eigentlich keine Sexualität mehr. Ich erlebe das auch im Elternhaus nicht. Wenn sich die Eltern nicht mehr umarmt haben, nicht mehr geküsst haben und so weiter, dann hat man selber ja schon als Kind mitbekommen, Sexualität ist in jungen Jahren interessant, Akterzeugung, und danach braucht man es nicht mehr. So sage ich das bei meinen Eltern, denken sich viele, oder? Wenn ich in einer Familie groß geworden bin, die sehr viel mit Kuscheln zu tun hat, mit Intimität zu tun hat, da ist es vielleicht ein bisschen anders geprägt. Man weiß zum Beispiel auch, dass Paare, die nackt schlafen, mehr Sex haben als Paare, die im Pyjama oder Nachthemd schlafen. Mhm. Schon allein diese Berührung. Und wenn wir uns mal überlegen, was führt denn dazu, dass Frauen Sexualität leben möchten, dass sie Spaß dran haben und dass sie überhaupt dafür bereit und offen sind, dann muss man wissen, dass Männer und Frauen da recht unterschiedlich ticken. Die Männer, die sind da meistens sympathisch getrieben, das heißt, die sind in ihrem Leistungshormon, die sind im Stress und über Sexualität können die wahnsinnig gut Stress abbauen. Mhm. Frauen, damit sie überhaupt Sexualität zulassen können, da spielt eben auch das Thema Scheidenstruktenheit eine große Rolle, brauchen sie eine parasympathische Aktivität, das ist der Vagus oder Ruhenerv, wie man sagt. Das heißt, die müssen mit sich und der Welt im Einklang sein, im Frieden sein. Das heißt, die Kinder müssen versorgt sein, es muss draußen ruhig sein, nebenan darf nicht die Schwiegermutter liegen, die Arbeit muss erledigt sein, ich muss total entstresst sein, damit ich dafür offen bin. Jetzt merkt man schon, da prallen zwei Welten aufeinander.
Allerdings, ja.
Und wenn ich mir dann überlege, wie verbringen wir, also wenn wir die Sexualität jetzt bei uns meistens auf die Nacht bezogen, wie verbringen wir die Abende miteinander, dann lässt das ja schon gar keine Bühne offen. Das heißt, wir haben immer Licht, Monitor, Handy, Fernsehen, irgendwas, was unser Melatoninhaushalt stört. Wir also noch leistungsgetrieben sind, da sind die Frauen nicht bereit für die Sexualität. Mhm. Das nächste ist, wir können uns jederzeit mit dem Handy die ganze Arbeit mit heimnehmen. Früher hätte man ja auch nicht die Aktenordner nach Hause geschleppt. Das wäre ja furchtbar gewesen. Das heißt, ich liege im Bett und neben mir liegt meine Arbeit. Das heißt, die habe ich mir mit ins Bett geholt und nebenan mein Mann.
Mhm. Und der sich seine Arbeit auch mit ins Bett geholt hat.
Und ich weiß, die liegt da morgen auch noch und die wartet auf mich und ich muss mir Gedanken auch noch um jeden machen. Das geht nicht. Und das ganze Ehrenamt, die Pflege, das ist zu einem sehr großen Teil weiblich. Das heißt, ich komme da ja gar nicht raus aus dem Rad. Ich bin als Frau dann in meinem sympathischen Antrieb und bin gar nicht entspannt.
Mhm. Also ich gehe da lautlos für das Thema. Ich bin gespannt, wie ich mich hier noch in dem Podcast in den nächsten Jahren weiterentwickle. Ich staune auch immer mehr über meine Offenheit. Aber ich bin jetzt 51 geworden und ich entdecke meine Sexualität erst jetzt. Und ich finde es mega. Und ich möchte da wirklich eine Lanze brechen, sich damit nicht zufrieden zu geben und zu sagen, nee, ich habe jetzt hier Wechseljahr, für mich ist das Thema durch. Also natürlich ist auch gesellschaftlich Sexualität auch im Alter. Es gab doch vor ein paar Jahren gab es mal einen Film, einen Kinofilm, der war sehr diskutiert. Ich weiß es leider nicht mehr, wie er heißt. Da ging es um Senioren und Seniorinnen, die praktisch noch Sexualität im Alter haben. Und alle waren so total, ich will es gar nicht sagen geschockt, aber doch zumindest mal so ein leichtes Störgeräusch zog durch die Welt, weil das so tabuisiert ist in unserer Gesellschaft. Also wir sind ja in Deutschland, sind wir hier in Österreich, aber in Deutschland ja sowieso ein bisschen eingespießt, möchte ich mal sagen, was das Thema angeht. Aber wow, Sexualität als Senior, es geht ja gar nicht so. Und das ist doch so ein Quatsch. Das ist doch ein wunderbares, wenn es auf einer liebevollen, auf einer respektvollen, guten, kommunikativen Basis entsteht, ja, mehr Verbundenheit geht ja nicht, oder?
Genau, also ich erlebe das auch nicht nur bei mir selber, ich bin jetzt 54, sondern eben auch bei den anderen Menschen, dass es schon alle Facetten auch der Sexualität umspielt. Ich weiß noch, wie mein Großvater, der schon lang verwitwet war, seine Freundin mit nach Hause brachte und beide waren, also aus meiner Sicht, steinalt damals und sie waren verliebt, Händchen haltend, also weit über 70, also in der gleichen hormonellen Verfassung wie ein 17-Jähriger. Das heißt, auch das ist ganz, ganz wichtig. Und die Sexualität ist, finde ich, in unserem Alter, jetzt in den 50ern, deswegen auch so schön, weil es eben nicht mehr darum geht, Kinder zu zeugen oder zu verhüten und keine Kinder mehr zu zeugen oder Angst zu haben. Kommt dann noch ein Kind, das ich gar nicht eingeplant hatte, ich muss das finanziell und zeitlich versorgen können und so weiter, oder will mein Mann das überhaupt? Es fallen so viele Sachen ab. Mhm. Das, was allerdings im Volksmund so kursiert ist, die Frauen haben keine Lust mehr auf Sexualität und die Männer bis ins hohe Alter. Ganz oft ist es auch umgekehrt und ich erlebe das in den Coachings mit den Männern, aber mit den Frauen auch, dass nämlich jemand zu mir kommt und sagt, der Mann hat keine Lust mehr auf Sexualität.
Erlebe ich auch oft tatsächlich.
Mein Mann hat mich seit einem Jahr nicht angegriffen, sagen dann viele Frauen. Da findet nichts mehr statt, der ist ja immer nur im Stress. In der Gesellschaft sieht man natürlich immer nur, kann bis ins hohe Alter und ansonsten nimmt er eine Pille und alles gut. Und was die Männer auch untereinander erzählen oder in der Öffentlichkeit erzählen, entspricht, so wie ich sehe, nicht immer ganz der Wirklichkeit. Das heißt also nicht, dass der Einzelmann lügt, das heißt einfach dieser Gesamttenor in der Welt, alle Männer wollen bis ins hohe Alter Sex, alle Frauen nicht, stimmt einfach nicht.
Das ist auch ein sogenanntes Narrativ, das man mal hinterfragen darf.
Total.
Hormone. Hormone und Wechseljahre, das ist natürlich das große Thema, um das es geht. Und dieser Podcast, so steht es ja auch im Disclaimer, ersetzt weder einen Arztbesuch noch einen Therapeuten oder eine Therapeutin. Und um Gottes Willen ist es auch überhaupt kein Aufruf, auf Hormone zu verzichten. Die Frage ist nur, erleben Sie Frauen, die sehr gut auch ohne zusätzlich Hormone durch die Wechseljahre kommen? Also ist es theoretisch möglich nach Ihrer Erfahrung? Oder wann ist der Punkt, wo man sagen würde, hier würde ich jetzt was substituieren, das würde Sinn machen, Progesteron oder was auch immer?
Also meines Wissens nach ist es so, dass einfach gut ein Drittel der Frauen überhaupt keinen Bedarf dran hat, überhaupt sich Gedanken zu machen, ob sie Hormone nehmen. Das ist so ähnlich wie in der Pubertät. Manche haben einfach überhaupt keine Themen und kommen gar nicht auf die Idee, Hormone zu nehmen. Dann kann es ja eben auch sein, so dieses Thema, meine Frauenärztin oder mein Frauenarzt drängt mir was auf, nimmt es. Ein Drittel hat Probleme in den Wechseljahren, indem dass sie eben Hitzewallungen haben, Schlafstörungen oder sonst irgendetwas, die sich damit auseinandersetzen, ob sie es dann nehmen oder nicht oder auf ganz natürliche Produkte zurückgreifen oder eben Ernährung, Sport umstellen, Lebensstil umstellen. Da geht das sehr gut. Also in diesem Bereich ist das viel einfacher. Und es gibt natürlich auch so dieses berühmte Drittel, die wahnsinnig stark drunter leiden, wie es ihnen geht. Mhm. Und wenn ich dann gar nicht mehr schlafen kann und wenn ich dann nur noch Hitzewallungen habe und gar nicht mehr zur Arbeit kann und die ganze Zeit durchgeschwitzt bin oder eben andere Auswirkungen habe, ständig Herzrasen oder Angst oder sonst was, es ist ja sehr breit, diese Palette, dann ist einfach wichtig, das mit dem Arzt abzuklären. Und mal zu schauen, es nützt ja nichts, wenn ich sage, ich wehre mich dagegen und leide dann meine ganzen Wechseljahre, wie wir gerade gehört haben zum Thema Sexualität. Mhm. Es ist eine wunderschöne Zeit, die wir ja haben. Wir sind gesättigt, wir sind gefestigt.
Ich fühle mich auch super. Also für mich bricht die beste Zeit an, muss ich echt sagen.
Und wir wissen, was wir wollen.
Ja.
Und wir können das auch machen. Die Kinder sind groß, die Eltern sind vielleicht noch nicht so pflegebedürftig. Also das ist so diese Zwischenzeit. Wir sind meistens in der Zeit auch schon finanziell ein bisschen sattelfester. Also diese Zeit sollen wir genießen. Und dazu sagen, nein, die will ich durchleiden, weil ich will auf keinen Fall ein Hormon nehmen, würde ich einfach nicht empfehlen. Ich empfehle immer, dass jede Frau wirklich zu dem Arzt oder der Ärztin des Vertrauens geht und sich wirklich gut beraten lässt und vielleicht auch lieber mehr Meinungen anhört, aber auch im Freundeskreis spricht und sich dann überlegt, was mache ich. Und wie bei den Hormonen, finde ich, ist es bei mir wie bei jedem anderen Medikament. Ich liebe unsere Schulmedizin. Ich bin so dankbar. Dank dessen durfte ich auch leben. Mhm. Habe auch viel Lebensqualität gewonnen, auch durch Schmerztabletten und so weiter. Nur in welchem Ausmaß nehme ich es? Und wenn ich zum Beispiel schon einen hohen Blutdruck habe und ich weiß, ich kann was dagegen tun, dann kann ich mich dafür entscheiden, einfach Tabletten zu nehmen oder was dagegen zu tun. Vielleicht auch Tabletten zu nehmen, aber weniger. Bei den Hormonen ist es das Gleiche. Ich kann schauen, verlasse ich mich dann auf Hormone und sage, ich kann meinen Lebensstil wie bisher fortführen.
Das ist ja der interessante Punkt.
Oder, das ist so Ablasshandel ein bisschen, nicht so, ich verkaufe dann meine Seele oder ich nehme eine Packung Hormone. Oder ich stelle auch in meinem Leben etwas um. Und das ist das genau, was wir hier machen mit den Frauen.
Mhm.
Wir unterstützen sie dabei, ihr Leben so umzustellen, dass sie so durch die Wechseljahre kommen, wie sie es sich wünschen.
Mhm. Da passt wieder das schöne Zitat von Albert Einstein. Man weiß ja nie, ob er das wirklich gesagt hat, aber ich setze das hier mal mit Fragezeichen. Der größte Wahnsinn des Menschen ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich die Dinge verändern. Mhm. Und auch da sind wir natürlich sehr geprägt auf, du hast ein Problem, nimm eine Tablette. Und Menschen wie Sie und ich und Menschen, die diesen Podcast hören, behaupte ich jetzt mal frech, die wollen wissen, warum habe ich ein Problem? Also nicht, ich habe ein Problem und nehme eine Tablette, sondern wo ist die Ursache dieses Problems? Also wo kann ich dem Baum helfen? Wo muss ich ihn zurückschneiden, damit er wieder von alleine sich entblättern kann, ohne ihn mit Glyphosat vollzuballern? Und das ist doch ganz hoffnungsspendend, wie ich finde. Ich musste mich gerade erinnern an eine Szene aus Sex and the City. Ich weiß gar nicht, ob es die Serie war oder in einem der Filme, wo Samantha in die Wechseljahre kommt und auch diese Wahnsinnshitzewallung hat und die ganze Zeit Humus isst.
Das aus ist Kichererbsen. Auch beim, ich glaube, das ist auch mit der Chemotherapie dann gerade verbunden
ich,
bei ihr.
Ich
dann,
glaube oder? Ja. Auf jeden Fall isst sie den ganzen Tag Humus, weil man ihr gesagt hat, das hilft gegen Symptome beim Wechsel. Was sind denn die Lebensmittel, die Nahrungsgruppen, von denen wir uns in den, im Wechsel einfach mehr gönnen dürfen, die uns wirklich gut unterstützen? Gibt es da überhaupt welche? Also ist es wirklich der Humus zum Beispiel?
Es gibt tatsächlich Lebensmittel und ich glaube, es gibt Lebensmittel, die Einfluss haben auf unseren Körper, auf unsere Hormone. Das ist bewiesen. Und ich behaupte mal, es gibt auch Seelennahrung. Und dafür setzt auch wiederum der Glaube Berge. Und wenn ich glaube, dass dieses eine Stück Schokolade mir gut tut, dann tut es mir gut. Und wenn ich glaube, dass Humus gut tut, tut es mir auch gut. Wobei Humus tatsächlich wirklich gesund ist und auch gut unterstützt. Aber es gibt so verschiedene Gruppen, wie zum Beispiel die pflanzlichen Östrogene. Viele Frauen essen dann Sojaprodukte, Tofu und so weiter, Leinsamen, Sesam, Hülsenfrüchte. Also das wären so diese Themen.
Die sind hilfreich.
Die sind sehr hilfreich, ja genau. Die das natürlich auch ein bisschen ausgleichen und den Hormonhaushalt stabilisieren. Die sollen den eben auffangen, stabilisieren. Dann gibt es natürlich auch noch gesunde Fette, die die Hormonproduktion selber unterstützen. Zum Beispiel Avocados, Nüsse, Samen, Olivenöl. Und Avocados, Humus, das sind eben momentan gerade so auch diese Trendsetter in der Ernährung überall. Deswegen ist es natürlich schon sehr, sehr gut. Die Vollkornprodukte eben, um den Blutzuckerhaushalt zu stabilisieren, das ist auch wieder das ganze Ernährungs- und Gewichtsthema. Natürlich auch die ganzen B-Vitamine, die brauchen wir einfach auch für unsere Nerven. Auch wieder Gemüse, Brokkoli, Kohl, die fördern den Östrogenabbau wiederum. Vitamin D ist für die Knochengesundheit ganz wichtig, weil wir vorher die Osteoporose gehört haben. Magnesium, das wir zu uns nehmen können. Und da kommt dann schon die dunkle Schokolade ins Spiel als Seelennahrung. Die darf man dann ruhig auch mal haben. Kürbiskerne, Mandeln. Aber eben auch Thema Fisch, Lachs, Makrelen, die ganzen Nüsse, wo es wirklich um Entzündungen und Stimmungsschwankungen geht, dass man die ein bisschen abfängt. Also man kann viel natürlich abfangen dadurch, sollte aber auch auf gewisse Sachen ein bisschen verzichten. Und das ist das, was in unserer Zivilisation schwerfällt, nämlich der raffinierte Zucker und die Kohlenhydrate, die eben Blutzuckerschwankungen und Entzündungen fördern. Auch natürlich Koffein und Alkohol, weil das die Hitzewallungen und die Schlafstörungen beeinflussen kann. Mhm. Wissen wir selber, ich tracke meinen Schlaf und wenn ich Alkohol trinke, weiß ich, habe ich 10 Schläge pro Minute mehr und das muss mein Herz erst einmal aushalten, weil es die halbe Nacht, sieht man dann, am Kampf ist, an der Front des Alkoholabbaus. Und das ist gar nicht so ein einfacher Kampf und in der Zeit regeneriere ich nicht sehr, sehr
gut. Kein Tiefschlaf oder beziehungsweise deutlich weniger Tiefschlaf.
Ja, genau. Und das ist, da nehme ich mir die halbe Nacht Ruhe. Jetzt ist es aber auch abzuwägen zu diesem ganzen Longevity, also der Langlebigkeit, diesem ganzen Thema, wo es dann natürlich in eine Hardcore-Richtung geht und wo ich sagen kann, wenn ich den ganzen Tag trainiere, schaue auf meine Bewegung, mich ganz bewusst ernähre, alle Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme, auf alles verzichte, was irgendwie diese Welt mir zu bieten hat.
Wo ist dann der Spaß?
Warum möchte ich dann länger leben?
Ja, das ist eine gute Frage, die darf man sich auch mal stellen.
Genau, und natürlich auch philosophisch gesehen dazu, möchte ich auch zum Beispiel ich jetzt 120, 150 werden. Wenn ich das sehe, und ich sehe das ganz speziell natürlich in der Generation unserer Eltern, was passiert mit den älteren Menschen, wenn sie wieder in der Zeitung lesen oder am Telefon erfahren, dass jemand, den sie kennen, gestorben ist? Irgendwann wird man immer mehr allein. Und diese Einsamkeit, die sich da aufbaut, wo fange ich die ab? Ja, vermutlich nicht, weil ich mich in meinem Kämmerlein eingesperrt habe und Sozialkontakte gepflegt habe, weil das konnte ich da drinnen nicht. Also das heißt, ich werde sehr einsam und allein lange, langsam alt werden. Auch wieder eine Frage, wie stehe ich dazu? Also wie gesagt, das ist eine philosophische Frage, die kann keiner beantworten.
Oder muss jeder für sich beantworten?
Ja, also man kann keine Pauschalantwort geben.
Ja.
Und ja, das ist natürlich Thema Ernährung, ein wahnsinnig großes Feld, wahnsinnig großes Thema. Und was ich bei der Ernährung aber auch noch ganz, ganz wichtig finde, ist, es geht ja nicht darum, was ich esse, sondern eben auch zum Thema Glaubenssätze, wie esse ich? Und wenn meine Zähne nicht ordentlich zermahlen, weil ich mir keine Zeit nehme, weil ich Stress habe, das kann der Magen und der Darm nicht mehr nachholen. Wenn ich die Lebensmittel nicht einspeichle mit meinen Enzymen, das kann auch der Magen-Darm-Trakt nicht nachholen. Bis hin, was für eine Konsistenz hat also die Säurekonzentration in meinem Magen. Jedes Mal, wenn ich im Stress bin, sagt der Sympathikus, Verdauung werden wir einstellen, weil ich kann ja auch nicht auf die Toilette springen, wenn der Säbelzahntiger hinter mir her ist. Mhm. Das heißt, im Stress wird meine Verdauung eingestellt. Das heißt also, es nützt gar nichts, wenn ich die besten Sachen esse, wenn ich es nicht mit einem
gewissen, die Ruhe nicht
ja,
habe.
Setting esse.
Mhm. Ja, beim Thema Geschwindigkeit beim Essen, da ist bei mir auch noch viel Platz nach oben, was den Lernbereich angeht. Ich habe neulich auf einem Summit mehrere Vorträge gehört von Ernährungsmedizinerinnen, die auch über Ernährung in den Wechseljahren gesprochen haben. Und die waren sich in einigen Punkten alle einig, obwohl die aus ganz unterschiedlichen Bereichen auch kamen. Nämlich erstens, wir Frauen essen zu wenig Proteine.
Ist so.
Und das zweite ist, wir neigen dazu, eher zu wenig zu essen als genügend. Also ich zum Beispiel mit meiner Größe und meinem Körpergewicht müsste am Tag im besten Fall, und das verändere ich auch gerade, und ich merke auch, ich habe viel Fett, Körperfett verloren, wieder mehr Proteine zu essen. Und ich müsste 100 Gramm am Tag essen, was wirklich nicht wenig ist, tatsächlich. Und irgendwie auch da dürfen wir Frauen uns wieder mehr öffnen, glaube ich. Warum ist es so, dass wir, gerade wenn der Stoffwechsel so ein bisschen träger wird ab einem gewissen Alter, die Muskulatur fängt sowieso an, sich von alleine abzubauen. Ich glaube, ab 30 oder so, also relativ früh. Das heißt, wir müssen wirklich aktiv dagegen vorgehen. Beobachten Sie das, dass Frauen eher zu wenig essen als zu viel?
Also vor allem zu wenig Proteine, das ist ganz klar. Ich sehe das natürlich bei den Via-Messungen und bei den HRV-Messungen. Das Herz ist ein Muskel, die Skelettmuskulatur besteht aus Muskeln eben. Und wenn ich dann nicht genug Proteine zu mir nehme, dann kann ich auch keinen Muskelaufbau betreiben. Ich kann unter Umständen den Muskel gar nicht erhalten, weil wenn ich zu wenig esse generell, fresse ich ja nicht nur Fettzellen auf, sondern auch Muskelzellen damit, oder? Also die fressen sich selber gegenseitig auf. Und das funktioniert ja nicht. Also man muss natürlich schon dazu schauen, dass man genug isst. Jetzt kommt natürlich dazu, je älter man wird, umso weniger Appetit haben viele Frauen. Sehe ich auch zum Beispiel gerade bei meiner Mutter. Das hängt auch mit dem Sehen zusammen. Also je nachdem machen mir die Nahrungsmittel Freude. Also das Auge isst mit, im wahrsten Sinne des Wortes, braucht selber Nährstoffe. Aber auch es sieht einen schön gedeckten Teller, es sieht buntes Gemüse oder Beeren und hat Freude dran. Das heißt also, der Appetit kommt mit dem Essen, sagt man, weil man es einfach sieht. Das geht schon bei vielen, vielen Frauen verloren. Dann kommt natürlich noch ein global schlechtes Gewissen momentan hinzu, tierische Produkte zu essen, also Fleisch, Eier und andere Sachen, darf ich das überhaupt noch? Und ganz viele Frauen haben diese Rechtfertigung, dass sie kommen und sagen so, ich esse ja eh ganz wenig Fleisch, schon allein wegen Cholesterin oder anderen Sachen und wegen dem Tierwohl. Sie bräuchten es aber. Das heißt, auch die Gesellschaft beeinflusst unser Essverhalten ganz, ganz stark.
Oh, ich weiß jetzt schon, in diesem Moment kommen wieder ganz, ganz viele E-Mails von Menschen, die sich vegan ernähren. Ihr Lieben, ihr wisst, die Anmutung des Podcasts ist, jeder darf das für sich entscheiden. Ich bin wirklich die Letzte, die den Zeigefinger hebt und über irgendjemanden urteilt. Ich muss sagen, ich beobachte das, habe das bei mir auch beobachtet, also dieser gesellschaftliche Druck, und habe eine Zeit lang mich komplett vegan ernährt. auch viel mit diesen veganen Ersatzprodukten und die sind komplett gestrichen bei mir von allen Listen, weil wenn ich die Zutatenlisten lese, wird mir wirklich ein bisschen Angst und Bange, muss ich gestehen, weil von Nährstoffen können wir da nicht mehr sprechen. Das ist natürlich dann alles nur noch aus dem Labor. Mhm. Und ich finde auch, dass wir eher wieder dahin zurückkommen dürfen, es jedem Menschen auch selber zu überlassen und seinem gesunden Menschenverstand im besten Fall, wie er sich ernährt und ob er ein Stück Huhn isst oder ab und zu mal einen Fisch. Oder im besten Fall würden wir dahin zurückkommen, wie es bei unseren Eltern war, nämlich sonntags gab es einen Braten. Und von diesem Braten hat man dann eine Woche lang gelebt, als nächsten Tag nochmal warm gemacht. Dann gab es Braten als Aufschnitt, dann vielleicht noch klein geraspelt als Salat. Mhm.
Was mir dabei wichtig ist, es ist egal, ob man es aus tierischen Produkten kriegt oder aus pflanzlichen, aber man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass der erhöhte Bedarf einfach da ist. Und wie gesagt, der Muskelaufbau ist so wichtig, gerade im zunehmenden Alter, um die Knochen zu schützen, zusätzlich noch und auch unser Wohlbefinden und damit ich mich auch fit und aktiv fühle. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eben auf unsere Ernährung sehr achten. Und wenn man sich einmal überlegt, was ist das Intimste überhaupt auf dieser Welt, das zu uns kommt. Das ist noch nicht einmal der Partner und das ist noch nicht einmal die Wäsche oder das Bett. Das ist tatsächlich die Nahrung, die kommt in unseren Körper hinein. Damit füttern wir uns. Und die ist in uns und die macht uns aus und aus der entstehen wir auch und können wir leben. Also es gibt einfach keinen Fortbestand. Und wenn ich mal anschaue, wie viel ein Liter Motoröl kostet fürs Auto, und wie viel ein Liter Salatöl kostet, den man so in einem Durchschnittshaushalt ausgibt, dann kommen einem schon die Tränen, oder? Das heißt, man legt dann viel, viel mehr Wert auf das Motoröl, dass es hochwertig ist fürs eigene Auto, als für sich selber. Und das ist das, was ich unter Achtsamkeit verstehe, nämlich auch auf den eigenen Körper zu achten. Mhm. Und das nächste Thema, was ich beim Thema Ernährung bei den Frauen sehe, ist, dass sich viele Frauen an Essenszeiten halten und sie glauben, dass sie sich dran halten müssen, die Gesellschaft vorgibt oder die Familie oder die Schule oder die Arbeit vorgibt.
Ah, interessant.
Und die überhaupt nicht ihrem Typ entspricht. Und wenn ich mich nicht zur richtigen Zeit ernähre, auch dann habe ich meine Probleme.
Interessanter Aspekt. Mhm.
Also wenn man sich die chronobiologischen Typen anschaut mit Eulen und Lerchen, und da gibt es ja viele Formen davon, dann ist es sehr, sehr spannend. Und ich weiß, ich habe das messen lassen, testen lassen. Es geht über den Melatonin-Haushalt, also Gehalt im Haar, in der Haarwurzel drin. Ich soll tatsächlich um 1.15 Uhr ins Bett gehen und das ist das, was ich meinen Eltern schon mit 6 Jahren gesagt habe, ich möchte nicht vor Mitternacht schlafen. Ich kann das nicht, dann bin ich halt wach im Bett gelegen. Und ich möchte auch bitte nicht um 6 Uhr in der Früh Frühstück essen müssen. Ich kann das nicht.
Also Sie sind eine Eule.
Ich bin eine schöne Eule, ja, also schönen Durchschnitt. Und zu dem Eingangsthema, ja, ich habe mir einen Arbeitsplatz geschaffen, an dem ich das auch leben kann. Das heißt, ich kann lange arbeiten und ich kann, also ich arbeite ganz oft bis 22, 23 Uhr, da sitze ich am Computer, mache noch meine Arbeiten. Da kann ich sehr, sehr gut schreiben zum Beispiel, vorbereiten, da schläft die Welt, da ist es still. Das haben wiederum die Lerchen in der Früh diesen Moment, ich habe den am Abend, dann kann ich auch ganz beruhigt einschlafen, weil ich alles erledigt habe. Und aufgrund von diesem chronobiologischen Test weiß ich auch, wann ich essen sollte und in welchem Zeitraum es mir gut tut. Und ich habe das natürlich dann verglichen mit dem, was ich intuitiv immer gemacht habe. Und da passt es eben sehr, sehr gut zusammen. Ich brauche zum Beispiel eine sehr lange Zeit vom Abendessen bis zum Schlafen. Man sagt immer so, die letzten 2-3 Stunden sollte man nichts essen. Ich schaue wirklich drauf, dass ich im Normalfall um 19, allerspätestens, wenn wir essen gehen, 20 Uhr, aber sonst 18, 19 Uhr Abend ist. Und ich brauche dann auch so lange bis 21 Uhr. Also bis das wirklich gut ist, sonst schlafe ich einfach schlecht und ich brauche auch kein Frühstück, sondern ich brauche nur Mittagessen und eben Abendessen. Damit bin ich wieder in diesem Intervallfasten-Thema ganz natürlich drin. Dazu brauche ich niemanden, der mir sagt, dass es mir gut tut.
Ich habe mal gehört, wir Frauen, was das Intervallfasten angeht, sind eher eingeladen, eine 14, also keine 16-8-Methode zu machen, sondern eher eine 14-10-Methode. Wie sehen Sie das?
Ich finde, es muss zum zum Typ passen. Man muss nämlich auch das Gefühl haben, ich genieße. Also wie gesagt, bei mir ist es ganz natürlich, ich muss auf nichts verzichten. Wenn ich anfange, muss verzichten, werde ich, egal was es ist zum Thema Ernährung, Bewegung, das nach spätestens 2-3 Wochen abbrechen. Das heißt, einmal hier auf den natürlichen Typ zu hören, das ist das, was wir im Hotel ja bieten wollen, eine Plattform, wo jede Frau dann zur Tageszeit essen kann, wann sie möchte, und zwischen 8 Uhr in der Früh und 10 Uhr am Abend ist immer irgendwo irgendwas zu essen herum, und jeder kann einmal schauen, brauche ich überhaupt Frühstück oder möchte ich überhaupt Mittagessen? Meine Schwester ist ganz anders, die ist eine Lerche, die kann frühstücken, da laufen mir die Augen über. Also die Portion könnte ich am Abend vielleicht gar nicht essen. Das kann die, braucht aber wiederum den ganzen Tag nichts und isst dann am Abend eine Kleinigkeit und merkt, dass es ihr so gut tut. Mhm. Also herauszufinden, was tut mir gut, ist schon mal das Wichtigste, finde ich. Weil das hat auch mit Lebensfreude zu tun. Und dann einmal in zweiter Linie zu schauen, was braucht denn mein Körper? Oder wann muss ich überhaupt abnehmen? Oder muss ich zunehmen? Wir haben auch viele Frauen hier, die versuchen zuzunehmen. Auch das gelingt nicht jeder Frau. Mhm. Und mit Untergewicht wissen wir, genauso wie mit Übergewicht, kommen die Hormone durcheinander.
Klar. Oder werde ich auch noch mal mit mir ein bisschen in medias res gehen, weil ich bin auf jeden Fall Typ Lerche, ich gehe super früh schlafen und stehe super früh auf und das liebe ich auch tatsächlich von ganz alleine. Aber ich glaube, mein Bedürfnis wäre auch eher um 11 zu frühstücken und um 17 Uhr Abend zu essen, also diese beiden Mahlzeiten zu nehmen, und ich brauche oft auch keine dritte. Am Wochenende passiert das ganz automatisch, weil ich dann lang rumdaddel in der Früh und das liebe ich auch, also ich gehe da mit dem Hund raus und schmeiße mir meist nur ungewaschen was über und dann kuschel ich so im Haus rum und irgendwann um 11 esse ich dann nach dem Sport. Da darf ich auch nochmal reinspüren. Schöne Inspiration auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon viel gesprochen über den Körper, und Stress ist natürlich ein Thema, für das auch Sie sehr losgehen, wo Sie viel, 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 viel gelernt haben, viel drüber sagen können. Und natürlich, ihr Lieben, ich meine, Stress, hier sprechen wir über Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, hat natürlich eine enorme Auswirkung auf unseren Hormonhaushalt und dann doch auch dementsprechend vermutlich auf die Menopause.
Genau, also gerade das Thema Cortisol ist ein ganz wichtiger Bereich, der nämlich mit dem Progesteron konkurriert, und die deswegen, weil sie einen ähnlichen Stoffwechsel nutzen. Und ein hoher Cortisolspiegel kann natürlich dieses Progesteron verdrängen, und da muss man eben schauen, was passiert da in meinem Körper drin. Und Stress ist ein allgegenwärtiges Thema, das eigentlich komplett falsch angegangen wird bei uns, weil die Leute schon anfangen, schon allein mit dem, wie geht's dir, und statt dass sie sagen, ich habe gerade viel zu tun, sagen sie, ich bin im Stress. Und das ist auch wiederum dieses, ich sage es mir dauernd selber vor. Mhm. Ich bin im Stress. Bin ich ja überhaupt nicht. Und unser Gehirn ist ja ganz anders gepolt. Das autonome Nervensystem fragt immer nur alle Parameter ab, alle Vitalwerte. Bin ich in Gefahr oder bin ich in Sicherheit? Und in Stress bin ich nur, wenn ich in Gefahr bin. Jetzt hat mich aber in meinem Leben noch kein Säbelzahntiger angegriffen. Mir hat einmal ab und zu ein Auto auf der Autobahn geschnitten oder solche Erlebnisse wie in der Kindheit. Aber mein Leben ist tatsächlich ganz, ganz selten in Gefahr. Und jetzt rede ich meinem autonomen Nervensystem ein, wir sterben gleich. Nur weil eine E-Mail aufgeht.
Entschuldigung.
Und das Schlimme ist, ich habe alle Stressreaktionen, als wie der Säbelzahntiger auf mich zurennen würde.
So ist das.
Und das geht rein um die Bewertung. Und immer wenn ich in Gefahr bin, dann werde ich sehen, das ist keine Herausforderung wie in der Sicherheit, sondern das ist eine große Belastung. Dann wird alles, was ich tun muss, zur Belastung. Also es ist eine große Gefahr dahinter, auch wie agiere ich. Und das sieht man in der heutigen Zeit, wenn ich im Stress mit anderen Leuten kommuniziere und interagiere, dann werde ich irgendwann unfair. Deswegen, weil unsere Gehirnhälften das nicht so wahnsinnig gern mögen und auch irgendwann einmal das Denkhirn sagt, so, ich bin da raus, weil was soll's denn, wenn der Säbelzahntiger 2 Meter von mir entfernt ist und auf mich zurennt? Was soll dann meine rationale Gehirnhälfte denken? Den Bremsweg ausrechnen? Was soll ich emotional empathisch machen? Mir überlegen, ob die Miezekatze gestreichelt werden möchte? Nein, ich falle in mein Reptilienhirn, in den Hirnstamm, und ich kann nur noch überleben. Und das heißt Angriff, Flucht oder Todstarreflex. Und da sind ganz viele Leute ganz oft am Tag. Und wir wissen, das Stammhirn oder der Hirnstamm ist einfach nur auf Überleben programmiert. Und das Denkhirn mit den zwei hübschen Gehirnhälften ist darauf programmiert, Lösungen zu schaffen. Und wenn man sich die Nachrichten anschaut, dann wissen wir oft, wo die Leute drin sind.
Ja.
Also mal nicht im Denkchen. Die haben mal nicht überlegt, was könnten die anderen brauchen, was würde ihnen gut tun oder was wäre die beste Lösung. Das ist total irrational, was oft passiert. Und das nimmt natürlich einen großen Einfluss auf uns. Das ganze Stressthema ist auch deswegen so wichtig, weil wir, wenn wir von der Aktivität im Stress oder im Nichtstress, also in dem Sicherheitsmodus, in die Passivität kommen, dann könnten wir eigentlich regenerieren. Also immer, wenn ich Zeit habe, rumzuliegen, könnte ich regenerieren. Schön atmen, damit mein Herz-Kreislauf-System regenerieren kann. Also diese respiratorische Sinusarrhythmie, wo Atmung und Herz in Einklang kommen. Ich könnte meine Muskelspannung loslassen, meine Muskulatur loslassen. Ich könnte meine Gedankenkreise loslassen und einfach in meine Leere kommen, soweit es geht. Und dann fragen Sie mal jemand, der beim Zahnarzt ist. Der liegt da nur rum. Warum ist der nicht komplett entspannt, geht raus und freut sich des Lebens? Weil er da eine halbe Stunde, Stunde rumliegen konnte. Weil er aus dieser Anspannung, aus dieser Gefahrensituation in die Passivität gedrängt wurde. Und das ist keine Entspannung, das ist Starre und irgendwann ist es ein Totstellreflex. Und für viele Leute ist nämlich das Einschlafen genau das Gleiche. Ich sage immer, Einschlafen ist wie Alkohol trinken. Alkohol macht niemanden glücklich oder traurig, er verstärkt das Grundgefühl. Also verliebt, Alkohol trinken, werde ich total euphorisch. Wenn ich Liebeskummer habe, werde ich total melancholisch. Mit dem Einschlafen geht es ganz ähnlich. Wenn ich im Stress bin, also in der Gefahr bin und dann einschlafe, dann schlafe ich erschöpft ein, nehme mir nur so viel Schlaf, wie ich brauche zum Thema Tiefschlafphasen und dann falle ich in einen Leichtschlaf oder ich wache wieder auf. Wenn ich entspannt einschlafe, also aus diesem Sicherheitsgefühl, und da sind wir wieder bei der Sexualität, dem Handy, den Frauen, wenn ich das Gefühl habe, es ist alles erledigt, es ist alles gut und ich dann einschlafen kann, dann kann ich auch regenerieren. Ansonsten in den Aufwachphasen werde ich feststellen, huch, vielleicht ist doch noch ein Säbelzahntiger da.
Ja. Deswegen, ihr Lieben, beginnt Schlafprävention und Schlafhygiene auch am Tag und nicht am Abend um 22 Uhr. Und vielleicht verlinke ich euch die Folgen mit Chris Sorell nochmal hier in den Shownotes, wo wir über genau diese Themen auch nochmal tiefer sprechen, über die sogenannten Mikropausen über den Tag verteilt, also den Körper immer wieder rauszuholen aus diesen hochsympathikotonen Zuständen. Und das, was Sie da gerade beschrieben haben, dieser Totstellreflex, abgesehen davon, dass ich finde, das Wissen über unsere Gehirnareale, welche Aufgaben hat, gehört in die Grundschule oder spätestens in die weiterführende Schule, damit schon Kinder das verinnerlichen, was da in ihrem Gehirn eigentlich los ist. Und dieses Phänomen, dass Menschen aufgrund von diesem chronischen Hochstress, und da sind wir natürlich auch ein bisschen im Thema Trauma, oder nicht ein bisschen, sind wir voll im Thema Trauma, 14 Stunden in der Nacht vermeintlich schlafen, aber sich am nächsten Morgen trotzdem fühlen, als hätte der Trecker sie überfahren. Wenn ihr davon betroffen sein solltet, dann ist die Antwort wahrscheinlich ja, weil der Körper gar nicht in Tiefschlafphasen gekommen ist. Also sprich, er hat aufgrund der hohen Stresszustände tagsüber nachts gar nicht erlaubt, dass es überhaupt Richtung Regeneration geht, sondern wie Sie das gerade so schön formuliert haben, er nimmt nur das Minimale, was möglich ist, um dem autonomen Nervensystem nicht die Möglichkeit zu nehmen, weiterhin auch im Schlaf nach Gefahren zu suchen. Also wir schlafen immer so, nur so unter der Oberfläche gerade, ne?
Genau. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, am Tag diese Minipausen zu nehmen, das ist das, was wir zum Beispiel mit Biofeedback-Trainings machen. Wir haben auch eine Stressbelastungsmessung, wo wir ganz genau schauen, wie gesagt, das autonome Nervensystem fragt die verschiedenen Parameter, die Vitalwerte ab, Herz-Kreislauf-System, Atmung, Muskelspannung und so weiter. Bist du in Gefahr oder bist du in Sicherheit? Nichts anderes. Und wenn noch einer da ist, der einen hohen Wert aufweist, dann kriegt unser ganzer Körper eine Acht-Stellung, die wir am Tag und in der Nacht haben. Jetzt ist es so einfach gesagt, mach eine Pause und fahr runter. Das kann der Mensch nicht, sonst würde er es ja tun, sondern das muss er trainieren. Dazu macht man zuerst eine Messung, welche Parameter fährt der Mensch selber runter, also was kann die Frau selber beeinflussen. Und ein, zwei Sachen sind es meistens, die sie selber kann, und ein, zwei Sachen, die vielleicht noch eben geschult werden müssen. Deswegen hilft es auch nicht, wenn ich sage, jeder muss zum Beispiel eine progressive Muskelentspannung lernen. Das nützt überhaupt nichts bei Menschen, die sowieso eine niedrige Muskelspannung haben oder die das selber schon konnten. Das heißt, ich muss wissen, welche Entspannungsmethode ist dafür die richtige. Auch über das habe ich mal eine Diplomarbeit geschrieben und erforscht. Mhm. Wie kann man das erforschen? Wie kann man das rausfinden? Und vor allem, wie kann ich es dann trainieren? Und wenn ich das trainiert habe, das ist dann so wie Fahrradfahren. Die ersten paar Male ist es wackelig, da ist es anstrengend. Und wenn ich es mal kann, dann habe ich innerhalb von 5 Minuten eine mega tolle Pause, wo ich komplett runterkomme.
Und ja, wir müssen ein neues Normal lernen, ne?
Ja, genau. Und da eben wissen, das ist das Thema Achtsamkeit bei uns. Wo komme ich unten an? Und wie fühlt sich unten überhaupt an? Die wahren Kontrolllampen des Körpers lesen zu können. Ganz wichtig in der Achtsamkeit.
Mhm. Also als wir uns gestern kennengelernt haben, hatte ich befürchtet, dass es mir schwerfallen wird, einen Ausstieg aus diesem Gespräch zu finden. Ich glaube, ihr habt einen ganz guten Eindruck bekommen, ja, wie umfangreich der Mensch, der Körper, die Frau, der Wechsel, das Leben, ich sage das immer und das meine ich wirklich überhaupt nicht technisch, sondern sehr liebevoll, wie unglaublich faszinierend dieser Supercomputer ist, in dem wir leben. Der Körper ist doch so verrückt, oder? Und so genial. Wer soll denn das erfinden jemals?
Also wenn man schon allein schaut, die Stressreaktion, warum wir so ticken, wie wir ticken. Und dass, wenn ein Stress kommt, wie die Gefäßwände in den Armen, in den Beinen zusammenziehen, um das Gehirn und die Bauchorgane gut zu durchbluten, damit die überleben können. Und dass, wenn unser Säbelzahntiger anknabbert oder wenn wir uns verletzen, wir nicht gleich verbluten, weil gar nicht viel Blut in den Extremitäten ist. Also wenn man sich nur diesen winzigen Vorgang anschaut, der unser Überleben sichert, ist ja mega, aber jeder weiß, wenn er mit kalten Füßen ins Bett geht, kann er nicht einschlafen. Dann weiß er ist immer noch vor seinem Säbelzahntiger. Also das muss man sich mal vor Augen halten. Mhm. Und was für mich noch ein ganz großes Thema ist, sind die Themen Hormonschwankungen und Bewegung.
Ja.
Also das ist mir auch noch ein Anliegen. Nicht nur, dass wir eben einen Anstieg an Endorphinen haben, wenn wir uns bewegen und Stresshormone wie Cortisol abgebaut werden. Aber nur dann, das ist wie beim Essen, wenn wir es in einem guten Gefühl machen. Also wenn wir uns zum Beispiel 2 Kellner anschauen, einen sehr erfahrenen Kellner und einen Jungspund, der Erfahrene wird wahrscheinlich weniger Meter machen müssen, weil er einfach sich überlegt, wo er hinläuft. Das zum Thema Strategie. Und beide laufen den ganzen Tag oder ganzen Abend sehr, sehr viel. Wenn jetzt Stressabbau immer über Bewegung funktionieren würde, dann müsste jeder Kellner tiefenentspannt nach Hause kommen. Ist es aber nicht so. Also es ist das Mindset entsprechend wichtig. Gehe ich entspannt laufen, dann baue ich Stress ab. Gehe ich angespannt laufen, kann es sein, dass ich sogar Stress aufbaue damit. Und das ist ein ganz wichtiges Thema und für die Frauengesundheit mir noch ein ganz großes Anliegen, denn Bewegung unterstützt die Durchblutung. Und das ist ganz wichtig für die Libido.
Mhm, da schließt sich der Kreis wieder. Und natürlich auch für die Knochendichte und für die Muskulatur.
Natürlich, für ganz, ganz viele Themen. Also Durchblutung ist ganz wichtig. Auch zum Beispiel bei der Augen ist die Durchblutung sehr wichtig. Und die Gefäßwände in den Augen, die sind so filigran. Und wenn ich durch Nackenverspannungen das anfange abzuklemmen, die Nerven und die Blutbahnen, dann werden meine Augen unterversorgt, aber mein Gehirn auch.
Mhm.
Dann kann ich mich nicht gut konzentrieren. Und wenn ich dann eh schon schlecht geschlafen habe, dann wird die Arbeit und das Leben noch anstrengender.
Mhm. Für all die Frauen, und ich bin natürlich jetzt mit diesem Thema auch in meiner Kernzielgruppe von diesem schönen Podcast, für alle Frauen, die uns jetzt in der letzten Stunde zugehört haben und vielleicht gerade ein bisschen verzweifelt sind oder sich mit dem Thema auch noch nie befasst haben, vielleicht weil es noch gar keine Notwendigkeit gab, für all die Frauen, die sich öffnen wollen, auch mal vielleicht präventiv sich mit dem Thema Wechseljahre, Menopause zu beschäftigen, haben Sie eine schöne kleine Botschaft für diese Frauen? Eine ermutigende, eine...
Eigentlich ist eine Botschaft an alle Frauen jeden Alters, nämlich lebt euer Frausein und hört auf eure Bedürfnisse. Wenn ihr sie noch nicht kennt, findet sie raus. Schaut, was euch wichtig ist. Lernt es zu kommunizieren, durchzusetzen. Lernt Nein zu sagen. So ähnlich wie die Stewardess ja sagt, im Falle eines Luftdruckabfalls, die Sauerstoffmaske zuerst sich selber anzulegen, dann 10 weitere Leute retten. Und wer glaubt, er muss immer anderen helfen, kann er mal einfach paradox wirklich das mal anders anschauen und sagen, wenn ich zuerst 3 rette und dann erst versuche, mir die Sauerstoffmaske aufzusetzen, dann bringe ich mein Leben in Gefahr und 7 andere müssen sterben, weil ich mein Leben nicht gesichert habe. Und von der Seite aus ist es ganz klar, wie die Feuerwehr und jeder andere sagt, Eigensicherung geht vor. Schaut auf euch. Und zwar früh schon genug.
Amen. Diana Sicher-Fritsch, es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Alle Links zum Haus Fritsch am Berg packe ich euch natürlich in die Shownotes und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Großer Dank zum Schluss wie immer an euch, ihr lieben Menschen, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt. Am nächsten Freitag geht's weiter. Dann freue ich mich über einen schönen, wohligen und tiefgründigen Austausch mit Leonard Gabriel Heikster aus dem Humans Are Happy Podcast. Es ist immer eine Freude, sich mit ihm auszutauschen und ich hoffe natürlich, dass auch ihr aus unserem Gespräch viele wertvolle Inspirationen mitnehmt. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.